Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Sparkurs in Brüssel, die EU kürzt ihr Budget.
It's perhaps nobody's perfect budget, but there's a lot in it for everybody.
Nicht perfekt, aber für alle ein bisschen was, meint EU-Ratspräsident Van Rompuy. Der Weltfußballverband FIFA braucht Integrität, aber...
Es gibt Widerstand und der Widerstand bezieht sich auf zentrale Forderungen. Es gibt durchaus andere Forderungen, die mir mindestens so wichtig sind. Und auch dort laufe ich im Moment auf.
Meint Reformer Mark Pietz. Und Zukunftsmusik. Tönt zwar wie ein Drucker, ist aber 3D.
Man denke sich nur aus, was dann irgendwann mal passiert, dass man sich eben, sagen wir mal, Organe wie zum Beispiel eine Leber vielleicht sogar mal drucken kann.
Solch Innovatives gegen Ende der Sendung. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Einmal mehr, muss man sagen, konnten sich die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel erst nach stundenlangem Nachsitzen auf einen Kompromiss einigen. Es geht um den mehrjährigen Haushaltsrahmen der Europäischen Union. Sie muss ihren Haushalt verkleinern und das zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Charles Lieper mit den Einzelheiten.
960 Milliarden Euro verteilt auf 7 Jahre. Das ist die Planungsgrundlage für den EU-Haushalt ab 2014. 33 Milliarden weniger als bisher. Der EU-Haushalt muss in den Augen der Staats- und Regierungschefs verkleinert werden um 3%.
This is a budget of moderation. We simply could not ignore the extremely difficult economic realities across Europe. So it had to be a leaner budget.
Ein Budget im Zeichen der Mäßigung sei das, erklärte Ratspräsident Van Rompuy. Ein Budget, das die angespannte finanzielle Lage vieler Mitgliedstaaten zu berücksichtigen hatte. Deutschland, Holland, Großbritannien konnten sich durchsetzen. Das Budget wird auf genau 1% der EU-Wirtschaftsleistung begrenzt. Damit auch Großbritannien Ja sagen konnte, musste ein zweiter Kompromiss gefunden werden. Die 27 Mitgliedstaaten zahlen darum nicht den vollen Betrag in die EU-Kassen ein, sondern nur 908 Milliarden Euro, ziemlich genau so viel, wie Premier David Cameron als Obergrenze definierte. Die Rechnung der Regierungschefs ist folgende. In der Vergangenheit hat die EU immer weniger ausgegeben als geplant. Und darum könne man mit gutem Gewissen ein Defizit von 50 Milliarden Euro über 7 Jahre einplanen. Geht nicht, sagte umgehend Martin Schulz, der Präsident des EU-Parlamentes, im deutschen Fernsehen.
Das ist ein ziemliches Täuschungsmanöver. Das heißt, wir beschließen gerade ein Defizit und das ist juristisch in Brüssel verboten. Und deshalb wird das Parlament das nicht mitmachen. Der laufende Haushalt 2013 ist schon mit 16 Milliarden verschuldet. Hier sollen weitere 52 Milliarden dazukommen. Also ich sehe nicht, wie das eine Mehrheit finden soll. Das ist auch keine seriöse Politik.
Tatsächlich ist die Zustimmung des EU-Parlaments alles andere als sicher. Sagt dieses Nein zum heutigen Vorschlag, dann beginnt das Trauerspiel von vorne.
Was ist von dieser Politik in Brüssel zu halten? Dazu unser Korrespondent. Aber zuerst kommt jetzt Daniel Hubacher, denn sie hat die Nachrichten des Tages.
In Tunis haben Zehntausende an der Trauerfeier für den ermordeten Oppositionspolitiker Belaid teilgenommen. In Sprechchören machten sie die regierenden Islamisten für dessen Tod verantwortlich. Vereinzelt kam es zu Geschäftsplünderungen und zu Zusammenstößen mit der Polizei. Gleichzeitig wurde in Tunesien ein Generalstreik durchgeführt. In Kairo und anderen Städten Ägyptens gingen heute erneut Tausende auf die Straße aus Protest gegen den islamistischen Staatschef Mursi. Sie forderten eine Regierung aus allen Parteien und ein Ende der Polizeigewalt. Protestiert wurde auch gegen Todesdrohungen, die ein islamistischer Geistlicher gegen 2 Oppositionsführer ausgestoßen hatte. In Nigeria sind 9 Mitarbeiterinnen einer Impfkampagne erschossen worden. Sie waren im Auftrag der Behörden unterwegs, um Kinder gegen Kinderlähmung zu impfen. Auch in Pakistan wurden im Dezember mehrere Helfer einer solchen Impfkampagne umgebracht. Der russische Regierungschef Medvedev sieht in falschen Doktortiteln in Russland ein großes Problem. Der Umfang abgekupferter, gekaufter oder sogar frei erfundener wissenschaftlicher Arbeiten sprenge alle Grenzen. In Ljubljana haben rund 10.000 Personen für den slowenischen Ministerpräsidenten Janša demonstriert. Ebenso viele forderten später an einer Gegendemonstration seinen Rücktritt. Janša wird vorgeworfen, er könne die Herkunft von 200.000 Euro auf seinem Privatkonto nicht erklären. Mehrere Parteien sagten sich von ihm los und wollen Janša im Parlament stürzen. In Spanien hat sich eine Gruppe von Anarchisten zu einem vereitelten Bombenanschlag auf die Madrider Kathedrale bekannt. Man habe Plätze als Angriffsziele ausgewählt, welche der spanischen Monarchie heilig seien. Ein bisher unbekanntes Kommando habe sich gemeldet, berichtete die spanische Polizei. Gestern hatte sie in der Kathedrale nahe beim Königspalast einen Sprengsatz mit Sprengstoff und Butangas entschärft. Ende des vergangenen Jahres haben 1,8 Millionen Menschen ohne Schweizer Pass dauerhaft in der Schweiz gelebt. Das ist erneut ein Anstieg um 3%, wie schon im Vorjahr. Wie die Ausländerstatistik des Bundesamtes für Migration zeigt, stammen 1,2 Millionen Personen aus EU- und EFTA-Staaten, 630.000 aus anderen Ländern. Nicht enthalten sind in dieser Statistik Leute, die als Kurzaufenthalte weniger als 12 Monate in der Schweiz weilten, sowie Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene. Die Ausgleichsfonds der Sozialversicherungen des Bundes haben letztes Jahr 6,4% Rendite erzielt. Im Jahr zuvor waren es nur 1,5%. AHV, IV und Erwerbsersatzordnung profitierten letztes Jahr von guten Aktienmärkten und Kursgewinnen auf fremden Währungen. Der Bahnbetrieb auf der Strecke Bern-Zürich ist seit dem Nachmittag und voraussichtlich bis 19 Uhr gestört. Grund sind ein Schienenbruch im Heitesberg-Tunnel und ein Personenunfall. Laut der SBB gibt es Verspätungen bis zu einer halben Stunde. Der angesagte Schneesturm an der amerikanischen Ostküste hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr in der Schweiz. In Zürich wurde heute 5 Abflüge annulliert, auch die entsprechenden Rückflüge können nicht durchgeführt werden. In Genf wurden bisher 8 Flüge gestrichen. Wann die Flüge wieder aufgenommen werden können, ist noch ungewiss. Die Schweizer Schokoladeindustrie hat im vergangenen Jahr im Ausland 7% weniger verkauft. Käse hingegen lief gut im Ausland, trotz des starken Frankens. Das Plus macht fast 4% aus, wobei namentlich der Emmentaler zulegen konnte. An der Ski-WM in Schladming hat es für die Schweizerinnen bei der Superkombination nicht für eine Medaille gereicht. Lara Gut, 4. nach der Abfahrt, schied im Slalom aus. Beste Schweizerin wurde damit Dominik Gysin auf Platz 10. Gewonnen hat die Deutsche Maria Höfl-Riesch vor der Slowenin Tina Maase und der Österreicherin Nicole Hosp. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.396 Punkten plus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.994 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 22,80 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 82. Das Wetter. In der Nacht fällt verbreitet etwas Schnee, morgen Samstag schneit es vor allem in den Voralpen, am Nachmittag zeigt sich immer wieder die Sonne bei minus 2 bis plus 1 Grad. Und im Süden wird es zeitweise sonnig bei rund 7 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Warnsignal aus Lausanne, das Bundesgericht setzt Zeichen. Widerstand, FIFA-Reformer Piet rennt gegen eine Wand. Tunesier setzen auch ein Zeichen, nämlich mit ihrem Protest. Dann Simbabwe geplündert und ausgeblutet. Italien Ausflug ins Legaland und Schicht für Schicht in die Zukunft, Science-Fiction mit dem 3D-Drucker. Zuerst aber nach Brüssel. Über 24 Stunden haben Europas Staats- und Regierungschefs gebraucht, um sich auf das nächste 7-Jahres-Budget der EU zu einigen. Herausgekommen ist dabei exakt der Kompromiss, den man schon lange erwartet. Ein Kompromiss, der nur schlecht zu Europa passe, findet unser EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Europa ist groß, die EU ist klein. Ihre Staaten geben nur ein bisschen mehr als 2% des Geldes via Brüssel aus. Jetzt, nach heftigem, monatelangem Streit, wird es wohl ein kleineres bisschen mehr als 2% sein. Das ist die gute Nachricht nach diesem Gipfel. Es wurde finanziell gesehen nicht viel Porzellan zerbrochen, schlicht weil es in Brüssel nicht viel Porzellan gibt. Und doch lohnt sich ein genauerer Blick. Denn die EU ist eine kleine Umverteilungsanstalt. Es fließt Geld von den Reichen zu den ärmeren Ländern. Und weil die Unterschiede zwischen Arm und Reich in der EU groß sind, kann Brüssel in den ärmeren Ländern auch mit wenig viel bewirken. Diese Länder werden die heute vereinbarten EU-Budgetkürzungen spüren. Doch wer zahlt, befiehlt. Die reichen Länder, in der EU heißen sie die Nettozahler, haben Budgetkürzungen durchgesetzt. Mit einem falschen Argument. Wir müssen zu Hause sparen, sagen sie. Also muss auch Brüssel sparen. Doch in fast allen EU-Staaten wachsen die Staatsbudgets, trotz Krise. Und das ist auch gut so. Am schlechtesten geht es den Ländern, die ihre Budgets zusammenstreichen mussten, weil der Euro, die Gemeinschaftswährung, wie eine Zwangsjacke wirkt und ihnen keine andere Wahl lässt. Auch diese Länder werden die heute vereinbarten Kürzungen besonders spüren. Die krisengeschüttelten Gesellschaften Südeuropas werden fassungslos zuschauen, wie auf EU-Ebene wiederholt wird, was bei ihnen schon auf nationaler Ebene die Krise verschärft hat, die Sparkur. Der neue Topf zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist nur ein Trostpflaster. 6 Milliarden auf 7 Jahre, das ergibt derzeit 30 Euro pro Arbeitslosen und Jahr. Auch wenn nicht alles, was die EU finanziert, gelingt, die EU-Kommission hat zu Recht, aber vergeblich darauf hingewiesen, dass das EU-Budget ein Wachstumsbudget ist. Doch jetzt kürzen die Staats- und Regierungschefs dieses Budget. Dieselben Chefs, die angesichts der Euro-Krise stets von Wachstum reden. Schlimmer noch, die EU-Kommission hätte das neue Budget noch stärker auf Wachstum ausrichten wollen. Auf Forschung, Bildung, neue europäische Transportinfrastrukturen, Projekte zur Förderung neuer Energien. Doch die Staats- und Regierungschefs verteidigten ihre alten Ansprüche und strichen lieber die zukunftsweisenden neuen Posten besonders stark zusammen. Die Staats- und Regierungschefs der EU verdrängen die Krise und führen sich auf wie ein Elefant in einem kleinen, für manche aber wichtigen Porzellanladen. Jetzt wird sich das EU-Parlament mit diesem Vorschlag befassen. Die Fraktionschefs aller großen Parteien haben ihn schon als ungenügend zurückgewiesen. Sie streben jetzt Nachverhandlungen an. Und müssen dann abwägen, ob sie im Interesse Europas dieses Budget ablehnen und eine institutionelle Krise in der EU provozieren sollen.
Und unser EU-Korrespondent Urs Bruderer. Korruptionsvorwürfe, undurchsichtige Vergabe von Spielen, Wettskandal. Jawohl, jetzt geht's um Fußball. Das Image des Internationalen Fußballverbands FIFA ist miserabel. Wie kann die FIFA das ändern? Wie kann sie Transparenz schaffen? Der Schweizer Strafrechtsprofessor Marc Piet hat mit seiner unabhängigen Kommission diverse Reformvorschläge gemacht, doch seine Arbeit werde aus der FIFA torpediert, beklagt er sich. Christiane Wanner mit den Einzelheiten.
Die FIFA stecke mitten im Reformprozess, resümiert Korruptionsexperte Marc Piet und macht kein Geheimnis daraus, dass er gerne schon weiter wäre.
Eigentlich würde man sich sagen, die FIFA hat alles Interesse, ihren Ruf zu verbessern. Es ist leider so, dass es eine ganze Reihe von Personen gibt, die ihre eigene Karriere im Vordergrund sehen und bereit sind, auch auf rigorose Reform im Interesse ihrer eigenen Zukunft zu verzichten.
Piet schlägt vor, dass alle Mitglieder des Exekutivkomitees eine Integritätsprüfung ablegen müssen und dass deren Amtszeit beschränkt wird. Das stößt aber auf Kritik bei der FIFA, insbesondere bei der UEFA. Für Piet unverständlich.
Es geht nicht an, dass Leute 30 Jahre in diesem Gremium sitzen und sich dann wechselseitig Gefallen, Schulden und so weiter. Diese Abhängigkeit, die müssen wir durchbrechen. Deshalb hatten wir gefordert, dass sowohl der Präsident einerseits wie auf der anderen Seite die Mitglieder des Exekutivkomitees einer Amtszeitbeschränkung unterstehen. Das hatte die UEFA abgelehnt.
Und wenn nicht einmal der Europäische Fußballverband UEFA dahinter stehen kann, wie steht es dann wohl um die anderen FIFA-Mitglieder? Für Piet dreht sich die Debatte aber längst nicht nur um den Fußballverband.
Der Ruf der FIFA ist nicht das einzige Problem, es ist auch der Ruf der Schweiz. Da, denke ich, müssen wir uns schon überlegen, ob wir der FIFA nicht ein bisschen nachhelfen sollten.
Denn wer für Sportdachverbände als Gastland offen sei, soll auch minimale Standards verlangen können, findet Piet. Zurzeit gäbe es in der Schweiz aber keine Aufsichtsbehörde, die Verbänden wie der FIFA Vorschriften machen könne. Entsprechend habe die FIFA auch nichts zu befürchten, wenn sie die Reformen, so wie sie die Gruppe um Marc Piet vorschlägt, nicht umsetzt und so Transparenz schafft über Entscheide, Saläre, Vergaben. Den Druck machen derzeit neben den Medien Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International. Präsident Jean-Pierre Méhan begrüßt deshalb die Vorschläge von Marc Piets unabhängiger Kommission. Sie zielten in die Richtung der guten Führung, wie sie auch andere internationale und Nichtregierungsorganisationen hätten. Es gehe mit der Reform auch um einen Kulturwandel im Verband, sagt Méhan, und er rät der FIFA, die Reformen anzugehen.
Die FIFA ist unter Druck. Vor allem im letzten Jahr hat der Ruf der FIFA sehr gelitten. Und wenn die FIFA ihr Image wieder herstellen will, dann muss sie unbedingt diesen Kulturwandel durchmachen.
Als nächstes wird das Exekutivkomitee der FIFA entscheiden, welche Reformvorschläge es dem Kongress im Mai zur Abstimmung vorlegen will.
Und da rangelt man im Moment sehr stark. Es ist fast ein bisschen wie ein Fußballmatch, nicht wahr? Es gibt auch Fouls. Die Fouls bestehen darin, dass man versucht, Dinge zu verhindern, dass man auch zum Teil Tritte unter der Gürtellinie verteilt. Das ist in diesem Geschäft ziemlich normal.
Deutliche Worte des Strafrechtsexperten Piet, welcher der FIFA bisher Reformbereitschaft zugestanden hat.
Inlandredaktorin Christine Wanner war das. Das Bundesgericht hat einen politisch brisanten Entscheid gefällt. Es hielt in einer Urteilsbegründung fest, dass das Völkerrecht Vorrang hat gegenüber dem Schweizer Recht. Konkret ging es im Grundsatzurteil um die automatische Ausschaffung eines straffälligen Ausländers, die, laut Bundesgericht, die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt. Die Urteilsbegründung ist ein Warnzeichen für das Parlament, Oliver Washington.
Beurteilen musste das Gericht den Fall eines Mannes aus Mazedonien. Er hatte mit Drogen gehandelt und wurde zu einer bedingten 18-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der Kanton Thurgau entzog ihm darauf die Niederlassungsbewilligung und wies ihn weg. Das Bundesgericht prüfte nun, darf der Mann gestützt auf den neuen Ausschaffungsartikel in der Bundesverfassung automatisch weggewiesen werden? Und es kommt zum Schluss, nein, das widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ein bemerkenswertes Urteil, sagt Maya Hertig. Sie ist Professorin für Verfassungsrecht an der Universität Genf.
Meines Erachtens ist es doch ein Grundsatzurteil des Bundesgerichts. Es ist ein Urteil, in dem sich das Bundesgericht erstmals klar mit der Frage auseinandersetzt, wie gehen wir mit einem Konflikt um zwischen einer Verfassungsbestimmung und einem völkerrechtlichen Vertrag, besonders im Bereich der Menschenrechte.
Und dabei positioniere sich das Bundesgericht auch klar und deutlich zur Ausschaffungsinitiative.
Hier sagt das Bundesgericht klar, man kann die Verfassungsbestimmung nicht so anwenden.
Bundesrat und Parlament sind zurzeit daran, die Ausschaffungsinitiative in einem Gesetzesartikel umzusetzen. Gemäß Initiative sollen Ausländer automatisch ausgeschafft werden, wenn sie gewisse Straftaten begangen haben. Die SVP will eine kompromisslose Umsetzung. Um dieser Forderung Nachdruck zu verpassen, hat sie eine zweite Initiative eingereicht, die Durchsetzungsinitiative. Das Bundesgericht sagt nun aber, das sei nicht möglich. Eine solch kompromisslose Ausschaffungspraxis widerspreche der Menschenrechtskonvention EMRK. Es gäbe Rechte, welche garantiert seien. Jeder Fall müsse einzeln überprüft werden. Konkret bedeutet das, selbst wenn das Parlament eine kompromisslose Ausschaffungspraxis ins Gesetz schreibt, wird sich das Bundesgericht weigern, diese umzusetzen. Maya Hertig.
Ich würde sagen, dass hier auch der Gesetzgeber eigentlich sehr wenig Spielraum hat. Er muss eine Güterabwägung ermöglichen. Sonst haben wir wieder klar eine Lage, die mit der EMRK nicht übereinstimmt. Und dann wäre meines Erachtens auch diese Gesetzesbestimmung nicht anwendbar.
Das Bundesgericht sende ein klares Signal aus in Richtung Politik, sagt auch Oliver Dickelmann. Er ist Professor an der Universität Zürich für Völker- und Verfassungsrecht.
Man kann dieses Urteil als einen Schuss vor den Bug der politischen Behörden lesen.
Der SVP passt dieser Positionsbezug des Bundesgerichts überhaupt nicht. Sie schreibt in einem Kommuniqué, Zitat, «Das Bundesgericht entmachtet Volk und Parlament. Die Forderung des Bundesgerichts, dass sich auch die Politik an die Menschenrechtskonvention halten soll, wird mit Sicherheit eine hitzige politische Debatte auslösen.»
Tunesien protestiert und trauert nach dem Attentat auf Oppositionspolitiker Belaid. Zu Tausenden sind die Menschen heute auf die Straßen gegangen. Sie folgen dem Aufruf der größten Gewerkschaft im Land und der Opposition. Generalstreik ist angesagt. Keine Schule, Banken, Geschäfte, Fabriken, alles geschlossen. Gleichzeitig wurde der Ermordete in einem großen Trauerzug zu Grabe getragen. Er war am Mittwoch vor seinem Haus erschossen worden. Viele machen die islamistische Regierungspartei ENNAHDA dafür verantwortlich. War der Generalstreik heute ein Erfolg für die Opposition? Das fragte ich Auslandredaktor Daniel Voll.
Der Generalstreik und vor allem auch der Trauerzug war ganz bestimmt ein Erfolg für die säkulare Opposition. Sie hat nicht nur in Tunis selber hat sie Zehntausende von Leuten auf die Straße gebracht, sondern auch in kleineren Städten im Land sind offenbar Tausende, Zehntausende manchmal zusammengekommen. Und das heißt, dass doch sehr viele Leute sich diese Freiheiten, die sie sich vor 2 Jahren geholt haben, nicht einfach wieder nehmen lassen.
Tunesien ist jetzt mit zunehmender Gewalt konfrontiert und jetzt mit diesem Mord. Das ist ein neues Phänomen für das Land. Woher kommt das?
Man kann diese Tendenz seit einigen Monaten bereits beobachten, dass zum Beispiel islamistische Gruppen Ausstellungen zerstören, dass Leute zusammengeschlagen werden, dass liberale Oppositionelle bedroht werden. Das sieht man bereits seit einiger Zeit. Nun, dieser Mord, der eigentlich, viele Leute sagen, aussieht wie eine kaltblütige Hinrichtung, das schockiert die Leute natürlich, weil es eine ganz neue Ebene von Gewalt ist.
Und die Schuld dafür, die geben Sie der regierenden islamistischen ENNAHDA-Partei. Was tut die denn jetzt? Was sagt die?
Offiziell hat sich ENNAHDA von diesem Mord distanziert, selbstverständlich. Auch der Chef der ENNAHDA, Rashid Khanoushi, hat sich aus London gemeldet und gesagt, das sei selbstverständlich ein Verbrechen. Aber viele Leute glauben der ENNAHDA dieses moderate Bild, das die Partei von sich gibt, eben nicht mehr. Sie sagen, hinter den Kulissen spielt ENNAHDA mit Schlägertruppen zusammen, die im Namen der Revolution, die im Namen eines wahrhaften Islams eben Leute zusammenschlagen und möglicherweise auch hinter diesem Mord stehen. Ganz klar bewiesen ist ja nichts.
Sie sprechen von diesen Schlägertruppen. Es ist ja jetzt auch die Rede von diesen Ligen zum Schutz der Revolution. Sind das solche Schlägertruppen oder was muss man sich darunter vorstellen?
Das sind solche Trupps, genau. Die haben sich unmittelbar nach der Revolution, sind das eigentlich als Gruppen, eine Art Bürgerwehr von besorgten Leuten, die Plünderungen verhindern wollen, entstanden. Das hat sich dann gewandelt und inzwischen, sagt man, seien diese Gruppen unterwandert von Islamisten, die eben weniger die Revolution schützen wollen, sondern eigentlich einem Gottesstaat, den offiziell niemand will, zum Durchbruch verhelfen wollen.
Wie stark ist denn der Rückhalt der Islamisten bei der Bevölkerung?
Bei den Wahlen für die verfassungsgebende Versammlung war er überraschend stark, vor allem auf dem Land, in der Stadt weniger. Das hat eigentlich 2 Gründe. Zum einen hat sich ENNAHDA immer als die wahre Opposition gegen Belaid profiliert. Das heißt, sie sagen, wir haben eigentlich diesen Staat immer schon bekämpft, die Diktatur. Und zum anderen war die liberale Opposition, die war völlig zerspalten. Da sind Dutzende von Parteien angetreten, die haben sich gegenseitig Stimmen abgenommen und ein Großteil davon ist gar nicht in diese verfassungsgebende Versammlung hineingekommen.
In dieser schwierigen Situation versucht Ministerpräsident Shebali zu vermitteln. Hört man überhaupt auf ihn?
Der größte Widerspruch auf seinen Vorschlag ist eigentlich aus den eigenen Reihen gekommen, weil ENNAHDA mit einer solchen Technokratenregierung am meisten verlieren würde, nämlich die Kontrolle über wichtige Ministerien wie Inneres und Justiz, das heißt die ganze Kontrolle über die Polizei zum Beispiel. Die Opposition dagegen, die wäre durchaus zufrieden, weil sie schon lange will, dass die Geschäfte nicht von einer politischen Regierung geführt werden, sondern bis eine Verfassung steht von einer Technokratenregierung, die eigentlich nur die Geschäfte führt und das Land verwaltet.
Also er ist da ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Wer hat denn jetzt im Moment das Sagen in Tunesien?
Politisch ist ENNAHDA nach wie vor die wichtigste Kraft. Sie ist die größte Partei in der verfassungsgebenden Versammlung, wo sie zwar nicht einfach ihren Willen diktieren kann, weil sie Rücksichten nehmen muss auf ihre Koalitionspartner. Sie hat keine absolute Mehrheit. Das große Problem dieses Übergangs in Tunesien ist, dass 2 Jahre nach der Revolution eigentlich keine Institution wirklich sagen kann, wir sind demokratisch hieb- und stichfest legitimiert. Die verfassungsgebende Versammlung hätte innerhalb eines Jahres eine Verfassung entwerfen sollen, das hat sie nicht geschafft. Sie hat ihren Auftrag hinausgeschoben. Die Regierung kann eigentlich nicht mehr sagen, wir sind als provisorische Regierung gewählt, sondern sie sagen, wir regieren einfach, weil wir eben das wollen, weil wir den Rückhalt in diesem Quasi-Parlament haben. Und es gibt eigentlich institutionell ein großes Vakuum im Moment in Tunesien.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Daniel Voll. Und inzwischen ist es 18.25 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen. Berlusconi ist immer willkommen im Norden. Und wir drucken uns die Welt in 3D. Italien steckt mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs. Schließlich wählt das Land am 24. Februar. Der gescheiterte Premier Silvio Berlusconi kommt immer näher heran an die Mitte-Links-Koalition, die so lange als Favoritin galt. So jedenfalls zeigen es die Umfragen. Das gibt auch der Lega Nord, Berlusconis Verbündete, neue Hoffnung. Ihre Parteibasis war bisher frustriert, wollte von Politik nichts mehr wissen. Die Lega Nord hat ein Jahr voller Skandale hinter sich. Der SIN-Korrespondent Alexander Grass war in Norditalien unterwegs.
Laveno am Lago Maggiore, in der Bar Alibaba, essen drei Gäste einen Kebab, die Plätze der 9000-Seelen-Gemeinde sind menschenleer. Am Pier legt eine Fähre an. Im Gemeindehaus haben sich 50 Lega-Sympathisanten aus der ganzen Region versammelt. Zwei Stunden lang werden sich Kandidaten vorstellen, werden auf den Tisch legen, was sie umtreibt. Die Region sei kaputt gemacht worden, sagt Bürgermeisterin Graziella Giacon zur Begrüßung. Ihr Gemeindebudget sei um 2 Millionen Euro gekürzt worden, vor wenigen Tagen nochmals um 500.000. Also ab sofort 0 Ausgaben für Tourismus, 0 für Kultur, 50% Einsparungen bei den Kindergärten.
Ci rendiamo conto che la gente è stanca della politica e purtroppo è stanca anche della Lega.
Die Leute seien müde, müde von der Politik, sagt Giampiero Reguzzoni, Vizebürgermeister von Busto Arsizio, und auch müde von der Lega. Die Leute sagten, ihr seid gleich wie die anderen, das Vertrauen ist weg. Der Frust ist mit Händen greifbar. Norditalien ist die Wirtschaftslokomotive für das ganze Land. Doch jetzt fehlt auch hier das Geld. Im Saal wird berichtet über neue Armut, auch unter Einheimischen. An der Wand sind Plakate aufgehängt. Sizilien habe 5-mal mehr öffentliche Angestellte als die Lombardei, wird da vorgerechnet. Und das, obwohl die Lombardei doppelt so viele Einwohner hat. In Kalabrien würden 3-mal mehr Steuern hinterzogen als in der Lombardei. Die Botschaft ist klar. Im Süden wird das Geld ausgegeben und der Norden bezahlt.
A Roma non cambierà mai nulla. Il prossimo governo sarà ancora peggio perché...
In Rom ändere sich nichts, schimpft Fabio Rizzi. Die nächste Regierung werde noch schlechter als die gegenwärtige. Wer auch immer Wahlsieger sei, es werde nur Verlierer geben. Die Wahlen brächten ein Machtvakuum. Ein Geschenk des Himmels für die Lega, die gestärkt werde im Norden, hofft er. Man habe es viele Jahre lang in Rom versucht, jetzt werde die Perspektive umgedreht, sagt Francesca Brianza. Man versuche einen Neustart in Norditalien. Denn es gibt nationale und regionale Wahlen zugleich. Wenn die Lombardei, das Veneto und das Piemont in Lega-Händen seien, dann könne man vereint mehr Autonomie durchsetzen oder mit den Nachbarländern im Norden direkt verhandeln.
La bacchetta magica, eliminare tutti i disonesti.
Wenn sie zaubern könnte, sagt Silvia Campoleone, würde sie die Unehrlichen zum Teufel jagen und 75% der Steuereinnahmen in der Region halten. Das alles verspricht auch das Wahlprogramm der Lega, das aber nur Erfolgschancen hat dank dem Wahlbündnis mit dem ungeliebten Silvio Berlusconi.
Vorrei essere ancora giovane e vorrei essere magari più bella.
Sie wäre gern jung geblieben und Rebellin, lacht diese Frau, aber man müsse mit den Füßen auf dem Boden bleiben, auch in der Politik. Das Wahlbündnis sei eine Frage der Mathematik. Die Frage von Mathematik und Rebellion hat sich auch im 40 Kilometer entfernten Malnate gestellt. Vor einem Jahr hat die Sektion von Malnate ihr Parteilokal geschlossen. Aus Wut über die Günstlingswirtschaft und Veruntreuungen an der Legerspitze. Jetzt brennt der Holzofen im Parteilokal wieder und Sekretär Isidoro Fornoni gibt Auskunft.
Un anno fa c'era appunto questa decisione di chiudere perché c'era un po' di maletta a livello...
Vor einem Jahr sei die Sektion geschlossen worden, erinnert er sich. Die Militanten hätten keine Lust mehr gehabt, ihre Beiträge zu zahlen und hätten auch die freiwilligen Arbeit für die Partei eingestellt. Inzwischen steht Roberto Maroni neu an der Spitze der Lega. Ein öffentliches Pizzaessen mit Maroni hat Geld in die Sektionskasse gespült. Und Lega-Übervater Bossi ist zurückgetreten.
Diciamo che i leghisti che sono disaffezionati sono.
Was er seinen müde gewordenen Parteimitgliedern antworte, dass alle im Leben Fehler machten. Im Haus der Lega habe es solche Fehler gegeben und die faulen Äpfel seien entfernt worden aus der Partei. Jetzt, sagt Fornoni, und von Beruf ist er Sanitär, jetzt müsse die Lega nach vorne schauen.
Jahrelang haben die Diskussionen gedauert, jetzt hat das Parlament in Simbabwe einer neuen Verfassung zugestimmt. Gemäß offiziellem Fahrplan soll nun Staatspräsident Robert Mugabe bald einen Termin für ein Referendum nennen. Dann ist der Weg frei für Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in diesem Land, in dem seit Jahren alle Zeichen auf Niedergang stehen. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Seit über 30 Jahren regiert der 88-jährige Robert Mugabe Simbabwe mit harter Hand. Auf internationalen Druck soll es im Herbst nun voraussichtlich zu Wahlen kommen. Das ist aber auch schon die einzige gute Nachricht, welche in den vergangenen Tagen aus dem Süden Afrikas zu vernehmen ist. Gestern wurde bekannt, dass über 80% der Volksschüler das Abschlussexamen nicht bestanden haben. Simbabwes Erziehungsminister David Coltart bezeichnete die miserablen Resultate gegenüber BBC als unvermeidbar.
If you don't have teachers, if you don't have textbooks, ultimately literacy and numeracy proficiency drops.
Wenn es in den Schulen keine Lehrer gibt und keine Schulbücher, dann sind solche Resultate unvermeidbar. Der Bildungsgrad sinkt automatisch. Aber so schlecht diese Resultate auch sind, wir sind auf dem Weg zur Besserung. 2009, als ich mein Amt übernahm, bestanden 14,4% den Schulabschluss. Jetzt sind es doch bereits 18,4%. Das Resultat der Schulabschlüsse spiegelt den politischen und wirtschaftlichen Niedergang des Landes in den vergangenen Jahrzehnten. Laut Experten hatte Simbabwe einst eines der besten Erziehungssysteme Afrikas. Seit einer brachialen Landreform, bei der die weißen Farmer vertrieben wurden, ging es mit der Wirtschaft stetig bergab. Das Land wurde Ende der 90er Jahre von einer Streikwelle der Arbeiter, Krankenschwestern und Lehrer erschüttert, die gegen steigende Benzin- und Nahrungsmittelpreise protestierten. 1998 streikten die Ärzte, weil sogar Seife und Schmerzmittel knapp wurden. Während die Armen in den Städten wegen der teuren Lebensmittel randalierten, bestellte die Regierung eine Flotte neuer Mercedes-Limousinen für 50 Minister. Robert Mugabe hatte sich vom Befreiungsheld zum Despoten verwandelt. Heute steht das Land vor dem Ruin. Die Staatskasse Simbabwes ist leer. Pro Woche seien zeitweise bis zu 3 Millionen US-Dollar aus der Staatskasse verschwunden, wird in Diplomatenkreisen berichtet. Geplündert von Ministern, Generälen und Verwandten des Präsidenten. Vor gut einer Woche suchte Simbabwes Finanzminister deshalb öffentlich nach Geldgebern zur Finanzierung der kommenden Verfassungsreform und der Präsidentschaftswahlen. Bei den Wahlen treten Robert Mugabes ZANU-Partei und die Bewegung für eine demokratische Erneuerung gegeneinander an. Nach Angaben der Wahlbehörde werden für die Wahlen 104 Millionen Dollar benötigt. Nachdem die Regierung Ende Januar den Staatsangestellten die Löhne bezahlt hatte, blieben noch exakt 217 Dollar in der Kasse übrig.
Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Die Torte für den Kindergeburtstag gleich ausdrucken oder ein Autogetriebe, ein Stück Haut vielleicht, das klingt nach Science-Fiction, ist aber gar nicht so weit weg von der Realität. Dreidimensionales Drucken macht rasante Fortschritte. 3D-Drucker für zu Hause gibt es heute für weniger als 2000 Franken. Forschung und Industrie tüfteln an immer größeren, immer schnelleren, immer präziseren Maschinen. Und Experten sagen längst, 3D-Druck könnte die Welt verändern. Roman Villinger.
Willkommen zur nächsten industriellen Revolution, steht an der Glastüre im Zürcher Kreis 4. Im Druckladen 3D-Model.ch klingt's, wie es beim Drucken eben klingt. Aber es sieht ganz anders aus. In einem quadratischen Plexiglaskasten liegen Spulen mit blauen Plastikschnüren. Ein Druckkopf zieht seine Bahnen. Druck einer Trillerpfeife.
Wir holen uns die Datei aus dem Internet, laden die auf einen USB-Stick drauf,
stecken dann ganz einfach den USB-Stick in den 3D-Drucker. Dort übernimmt die Maschine dann die Datei und baut das Objekt Schicht für Schicht auf.
Sagt Christiane Fimpel. Zusammen mit ihrem Lebens- und Geschäftspartner hat sie vor 3 Jahren den ersten 3D-Druckladen der Welt gegründet. Sie drucken auf Auftrag und sie verkaufen 3D-Drucker. Bis letzten Sommer in einem dunklen Keller, heute in einem hellen, ehemaligen Feuerwehrdepot mit großen Schaufenstern. Die Druckaufträge kommen inzwischen aus allen Ecken der Wirtschaft.
Wir haben wirklich Kunden aus dem Großindustriebereich bis hinüber zu Privatpersonen, die was ausprobieren wollen. Wir haben vom Produktdesigner, Industriedesigner, Architektur, Werkzeug, Formenbau, aber auch Werbung, Marketing.
Ein gedruckter Tennispokal aus Lego-Plastik steht im Regal zwischen einer Superman-Figur mit dem Gesicht von Christiane Fimpel und einem aufgeschnittenen Architekturmodell aus Gips.
Ihr seht hier jetzt zum Beispiel ein Modell, wo auch gerade das ganze Interior nur noch mit ausgedruckt ist.
Der Fantasie sei, sofern sie aus Plastik oder Gips ist, keine Grenzen gesetzt, schwärmt Fimpel. 2 Stadtkreise weiter an der ETH spielt Konrad Wegener mit einer Matterhorn-Babuschka. Wie bei den russischen Holzpuppen lassen sich die 3 Matterhörner ineinander schieben. Eines ist aus Metall, eines aus Gummi, eines aus Plastik. Alle sind sie gedruckt. Additive Fertigung, so heißt 3D-Druck hier an der Hochschule. Additive Fertigung ist immer dann attraktiv, wenn es um kleine Stückzahlen geht, sagt der Professor für Produktionstechnik.
Wenn ich zum Beispiel hier so ein Matterhorn machen würde, dann könnte ich das gusstechnisch machen, könnte es vielleicht auch schmiedetechnisch machen, es geht schneller und ist billiger, wenn die Zahl der Teile genügend hoch ist. Wenn ich davon 2 Millionen Stück mache, dann würde keiner anfangen, das Additiv zu fertigen.
Das ginge zu lange und wäre zu teuer. Aber es gibt auch Dinge, die so komplex sind, dass sie nur gedruckt werden können.
Das ermöglicht natürlich schon Gestaltungen, für die Sie vor vielleicht 20 Jahren aus der Firma glatt rausgeflogen wären.
Leichtere Knochenimplantate etwa, mit einem Inneren, das nicht massiv ist, sondern, wie bei echten Knochen, aus feinsten Verästelungen besteht. Das kann keine Fräse, das kann nur ein Drucker. Auch Wegener und sein Team produzieren viel für die Medizin. Für präoperative Modelle scannen sie Schädel von Patienten und drucken sie aus.
Dann kann der Arzt sich vorher schon mal überlegen, bevor der Patient zur Operation antritt, wie man da dreht, bohrt, fräst und was auch immer macht.
Doch das sei erst der Anfang von 3D-Druck in der Medizin, sagt Wegener und strahlt vor Begeisterung.
Was in Teilen eben gelingt, ist Hautbestandteile künstlich herzustellen. Und man denke sich nur aus, was dann irgendwann mal passiert, dass man sich eben, sagen wir mal, Organe wie zum Beispiel eine Leber vielleicht sogar mal drucken kann.
Neuartige und maßgeschneiderte Produkte, das ist die eine Hälfte des Wandels, den 3D-Druck verspricht. Die andere Hälfte sind völlig neue Produktionsprozesse. Das Schlagwort heißt Internet der Dinge, will heißen,
dass Sie als Kunde an irgendeiner Stelle sitzend einen Teil in Auftrag geben und den Datensatz rüberschicken und das Teil kann dann direkt ab Datensatz gemacht werden. Das ist sonst bei Fertigungsverfahren eben nicht möglich.
Der Kunde gestaltet sein Produkt und kommuniziert also direkt mit der Produktionsmaschine. Teure Zwischenschritte wie der Bau spezieller Maschinen und Werkzeuge werden immer öfter wegfallen, sagt der ETH-Professor. 3D-Druck-Enthusiasten gehen in ihren Prognosen noch einen entscheidenden Schritt weiter. Sie skizzieren eine Welt, in der jede und jeder einen privaten 3D-Drucker zu Hause hat und sich die Dinge, je nach Bedarf, selbst ausdruckt. Das Einzige, was wir in diesem Szenario noch kaufen, sind Rohstoffe, Metall, Plastik oder Fleischpulver, je nachdem, ob wir Schraubenzieher, Becher oder Steaks drucken wollen. Das wäre sie dann, die nächste industrielle Revolution. Weite Teile der heutigen Industrie würden überflüssig werden. Christiane Fimpel im Druckladen glaubt daran. Wegener ist skeptisch.
Dass eine Commodity wird, in dem Sinne, dass ich mir meine eigenen Ersatzteile fürs Auto oder sowas machen werde, das sicher nicht. Weil diese Maschinen brauchen gewisse Anforderungen an Genauigkeit. Dann sind sie in der Größenordnung 200.000 bis 250.000 los.
Kommt dazu, nicht alle wollen alles selber machen. Noch werden beim Druckladen im Zürcher Kreis 4 vor allem Modelle und Spielereien gedruckt. Noch müssen Lebern transplantiert werden und noch kaufen wir, statt selbst zu drucken. Noch ist vieles beim dreidimensionalen Drucken Zukunftsmusik. Aber es ist Zukunftsmusik, an der zurzeit Tag für Tag weiter komponiert wird. Auch die fertig gedruckte blaue Trillerpfeife ist darin eine ganz kleine Note.
Das war der Beitrag von Roman Villinger und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Kutwitschi, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Radio SRF auch rund um die Uhr auf SRF 4 News und im Internet unter srf.ch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.